zwei kleine Nerds.
Yo, yo, yo.
Was geht ab, zwei kleine Nerds? Sebastian und Pavlos hier. Willkommen, willkommen an alle, die zuhören und sich freiwillig oder auch gezwungenermaßen jetzt hier an die Boxen.
Wen zwingst du denn das zu hören?
Ich zwinge niemanden, aber vielleicht werden andere gezwungen.
Ach so, okay.
So, weißt du, dann ist da irgendjemand.
Auto sitzt und der,
ja, genau.
Fahrer hört es, ja, okay.
Und dann.
Ja, wie geht's dir?
Ja, eigentlich Freelancer, live Stress, das war eine stressige Woche. Will jetzt auch nicht hier so rumheulen und so stark darauf eingehen, aber war schon stressvoll.
Kundenstress, Privatstress? Oder?
Ja, alles so ein bisschen. Also jetzt nicht so negativ einfach, ne? Also man denkt auch immer so, oh, negativ Stress. Nee, sondern einfach so richtig viel zu tun an allen Ecken und an allen Fronten und ja, daher war einiges los. Bei dir so?
Ja, ähnliche Woche. Wir sind gerade mit einem Umzug. Unsere kleine Filmwerkstatt unterm Büro. Mietvertrag ist Ende des Jahres vorbei und was sich in 4 Jahren alles an Zeug anhäuft, ja, was 3D-Drucker und Holzreste und Plastikabschnitte und ich heb ja auch alles auf, ne? Und die Werkzeuge und die Werkbank und jeden Abend gerade bis Mitternacht Kisten packen, ins Lager fahren. Ja, und dann beim Kunden ist auch so ein bisschen, ne, Jahresendstimmung.
Ja, ja, ja.
Alle wollen schnell nochmal präsentieren beim Abteilungsleiter und die IT muss liefern und so. Also gerade kommt alles ein bisschen auf einmal.
Ja gut, aber du willst ja auch richtig wissen, mit deinen 3D-Druckern, du hast ja mehrere, das sind nicht nur ein, oder?
4 inzwischen.
Und von den ganzen Filmkulissen hast du ja auch nicht nur eine, sondern hast du wahrscheinlich auch wieder mehrere.
Naja, gut, ja. Zum Glück ist der Film abgedreht, also wir haben jetzt alles abgeräumt, abgebaut. Ja. Morgen Abend ist ja nochmal Abrissparty.
Nice.
Da bist du ja am Start.
Represent.
Es liegt leider alles in Trümmern und in Brettern auf dem Boden gestapelt. Also man sieht von Kulisse nicht mehr viel.
Okay, also das heißt, wir reißen nicht mehr ab, sondern wir...
Wir feiern das abgerissen.
Okay, wir feiern das abgerissen. Ja, gut,
ja.
Okay.
Ja, Samstagmorgen Auto gemietet, Umzugshelfer, da musst du jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet werden.
Ja, okay, krass. Also jetzt dieses Wochenende oder was?
Ja, ja, Samstag um 9 haben wir hier beim Kfz-Referat. Ja.
Also hört sich auch wieder nicht so nach dem Wochenende an.
Nee. Okay. Nee, auf gar keinen Fall. Nee.
Ja, dann machen wir mal.
Weihnachten geht's jetzt durch.
Kurz mal eine Info so an die Zuhörer da draußen. Da gab es jetzt auch mal ein paar Fragen. Hey, wo ist die nächste Folge? Wo sind die Folgen? Was macht ihr da eigentlich? wir machen jetzt wir haben 2-Wochen-Rhythmus jetzt festgelegt. Die Pilotfolge und die Folge danach waren, glaube ich, in einem einwöchigen Abstand. Aber es lag einfach, weil es die Pilotfolge war. Aber jetzt der normale Rhythmus ist alle 2 Wochen eine Folge. Und die kommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Und zwar um 23:59 Uhr.
Also an alle LKW-Fahrer da draußen.
Ja, was ein bisschen nervig ist, ich habe dir ja schon erzählt, ich habe ja so eine... Also ich habe seit einem Jahr habe ich ein Aquarium und da gibt es auch extrem viele Podcasts in dem Bereich. Und mein Lieblingspodcast, der kommt auch just Donnerstagnacht um 0 Uhr, also in der Nacht zum Freitag raus. Und das war immer so mein Einschlafritual, dass ich den dann noch so gehört habe. Der geht immer so eine Stunde und dann habe ich so von 12 bis 1 habe ich irgendwie mit im Bett gelegen, habe mir noch den Podcast angehört, so zum Einschlafen. Aber es geht ja jetzt nicht mehr, weil jetzt muss ich erstmal unseren hören um Mitternacht und dann deren noch drauf und dann ist irgendwie schon 1:30, 2, das ist mir dann doch zu spät irgendwie.
Ja, wir müssen sagen, wir hören beide unsere eigenen Podcasts, ich weiß nicht, ob es cringe ist oder
ja, muss oder ja nicht. Mal checken, ob die Qualität
aber
gut
genau,
ist und ob sich alles vernünftig anhört.
Also es geht nur um Qualität, genau wie in dieser Folge heute.
Absolut.
Geht es nur um Qualität, nochmal 1, 2 Sachen vorher. Also,
ja, eben, das ist einfach meine QA. Ja, leider schon, wenn es live ist und nicht vorher, wie sich's gehört, aber mein Gott.
Was ich noch erwähnen wollte, ist, Sebastian führt jetzt hier ein, dass er jetzt immer so Biere hier wegzischt.
Das haben wir letzte Folge schon
eingeführt. Ja, ja, genau.
Glaub ich, ne? Und ich glaube, letzte oder vorletzte habe ich ein Schlappe-Seppel-Spezialität getrunken.
Und ich ziehe jetzt mit und ich trinke ja, bin nicht so der Trinker, aber ich trinke dann einfach immer alle möglichen Softdrinks und Energydrinks oder sowas. Und heute trinke ich eine Fanta Mango Dragon Fruit.
Okay, und das Ziel ist, jede Folge ein anderes Getränk. Wir trinken keins doppelt, ja?
Ja, genau.
Okay. Sehr oder gut, dass wir so viele Kioske hier haben, die die weltgrößte Bierauswahl haben.
Das stimmt.
Bei mir ist heute ein Flensburger Pilz, also mal ganz klassisch. Und darin aufgelöst ein Tütchen Aspirin C.
Im Bier? Nee.
Nein.
Also, aber du löst es dann im Magen dann so als Kombo, als Cocktail auf.
Ich bin ein bisschen angeschlagen.
Jetzt auch noch mal ein bisschen was Special. Sebastian hatte ja Geburtstag gehabt. Alles Gute nachträglich auf jeden Fall auch hier über den Podcast.
Danke.
Und ich habe ein kleines, passend zum Namen des Podcasts, Zweig der Nerds, ich habe dir mal ein nerdiges Geschenk vorbeigebracht und so gibt es auch eine lustige Story.
Und es ist nicht geskriptet. Ich weiß noch nicht, was
nicht
ich kriege.
Geskriptet.
Er gibt es mir wirklich gerade live.
Ich übergebe es ihm. Es ist nicht eingepackt. Es ist in einer
DM-Tüte.
Und jetzt hört ihr wahrscheinlich, wie er Sebastian ist.
Auch ein bisschen rascheln. Man muss ja, ja oh, ich sehe schon Star Wars. Alter, hör doch auf, wie cool ist das denn? Alter, wo
ich
hast
erzähl,
du denn die alten Schätze her?
Ich erzähl gleich
ja
was dazu.
Das ist der Oberknaller. Okay, für alle Leute, die nicht unseren Videopodcast hören, sondern nur Audio. Also das ist eine ziemlich, ich würde sagen, Anfang der 2000er Star Wars 3¾ Zoll Actionfigur. Und zwar, ich würde sagen, Episode 2. Ja, genau, das ist Obi-Wan auf Coruscant im Kampf gegen diesen Druiden, der versucht, die Senatorin
genau.
mit diesen giftigen
Würmern zu bringen. Dreh das mal um, da ist auch die Szene. Da,
ja, ja, mega.
Der
mega.
Gleitet da auf diesem Druiden.
Das ist echt cool, weil, also die, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Serie? Das ist, müsste, glaube ich, ist das Power of the Force? Nee. Aber die kriegt man nicht mehr so oft. Richtig cool.
Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Erzähl ich dir gleich was dazu.
Okay, jetzt geht's hier
noch. Hol noch die andere, nicht das mittlere, das andere an der Seite.
Genau. Das ist jetzt eine Power of the Force. Okay, gut, dann habe ich mich bei der vertan. Das ist Episode 6, Lando Calrissian in Jabba's Palast, verkleidet als Skiff Guard. Mit diesem coolen Helm mit den
genau.
Zähnen und Knochen vorne.
Ja.
Richtig nice, Mann. Vielen Dank. Und also bisher 100% Trefferquote. Ich habe noch keine.
Okay, krass. Und jetzt kommt eigentlich der Schmankel.
Jetzt kommt so eine bisschen. Black Series 6 Inch. Das sehe ich schon an der Verpackung. Oh, voll gut.
Ja.
Nice. Okay, da gibt es eine lustige Geschichte zu, die muss ich kurz erzählen.
Hast also, du die schon?
Nicht so richtig. Pass auf, die Geschichte geht so.
Okay.
Also nur für euch, das ist IG-12. Also ne, der klassische Attentäter-Druide aus Empire ist ja IG-88. Für Mandalorian hat man ja dann den nochmal neu aufgelegt. Sieht fast identisch aus, IG-11. Und in der dritten Staffel, glaube ich, sorry für die Spoiler an alle, die die Staffel noch nicht gesehen haben, kurz 2 Minuten weghören. In der dritten Staffel ist es so, dass also IG-11 stirbt ja am Ende der ersten Staffel. Und Mando will ihn wieder auf Vordermann bringen, hat aber keinen Memory-Chip. Also er kann sozusagen sein Gedächtnis und seine Persönlichkeit nicht wiederherstellen. Und die kleinen Anzellans hier unten, ne, Babu Frick und seine Kollegen,
genau.
Die bauen dann IG-11 zu IG-12 um, was dann einfach nur so ein Gefährt ist, in dem dann Baby Yoda sitzt und den praktisch von innen heraus steuert. Und das Lustige ist, ich fand die Figur so gut, und die gab's aber nicht, dass ich mir die selber gebastelt habe. Ich habe meinen IG-11 genommen, habe den in der Mitte durchgeschnitten, habe den so ein bisschen ausgehöhlt, habe eine Baby-Yoda-Figur reingesetzt und habe den wieder zusammengeklebt. Muss ich dir mal zeigen. Also ich fand die so geil, aber sie gab es nicht, dass ich sie mir einfach selber gemacht habe. Mega, mega, mega gut. Vielen Dank.
Okay, jetzt kann ich dir mal erzählen, wie ich auf so ein Zeug komme oder woher ich das überhaupt habe.
Das sind so Schätze, die kriegt man eigentlich irgendwie nur so auf dem Flohmarkt oder auf einer Convention.
Vor allem,
die
sind verpackt. Musst du das
sind die Figuren, die sind on card. Also kannst du jetzt nicht einfach in einen Comicbuchladen gehen und diese alten Schätze kriegen. So.
Genau. Und
richtig nice.
Die sind diese, also diese älteren Figuren sind locker 10, 15 Jahre alt wahrscheinlich oder sowas, oder 10 Jahre.
Ja, also die hier, das könnte Ende der 90er zur Special Edition rausgekommen sein, so 95, 96, 97. Und die hier wird von 2001, 2002.
Ja, also noch älter, noch älter. Und bei der Black, ich erzähle auch gleich, woher ich das ganze Zeug habe. Und bei der Black Series habe ich es extra gekauft, weil ich wurde da ein bisschen beraten auch und hat mir gesagt, das sind gerade die neuen Sachen, Black Series ist ein bisschen nice und die ist hauchgefragt, die Figur. Und die ist auch super schnell wieder ausverkauft.
Krass.
Also die habe ich mir, da hatte zwei da gehabt im Store. Und zwar, wo habe ich es überhaupt her? Aus Neuwied.
Okay.
Aus der Mega-Metropole.
Gibt es da so einen krassen Spielzeugladen
oder was? Newbie City. Das ist so ein, das heißt, nennt sich, glaube ich, Piratenbox. Kurz Shoutout dazu.
Cool.
Und dann.
Da müssen wir mal zusammen.
Da müssen wir mal wirklich zusammen hin, weil du gehst in diesen Laden rein und dann gibt es dann noch so eine Schiebetür, auf der ganz groß drauf steht, betreten verboten, nur vorher nachfragen ab 18 und so.
Da sind dann die Schätze.
Und da sind dann diese Dinger drin, nice, auch von Star Trek, von Marvel und hast du nicht gesehen.
Voll gut.
Auch ganz alte Dinger für Figuren, die dann 100, 200, 300 Euro kosten. So Dinger hat der. zuhaufe und das ist echt eine richtige Nerd-Heaven, Nerd-Höhle.
Richtig gut.
Und dann habe ich so ein bisschen auch Werbung gemacht für dich und deinen Film.
Oh, nice.
Und dann sah er dann direkt der Verkäufer. Ich glaube, dann heißt er, ey, ich bin doch eigentlich Schauspieler. Und dann habe ich ein bisschen geflext mit deinen Videos so. Der so, oh, krass. Und hat das alles selber gemacht. Und genau, auf jeden Fall, habe ich gesagt, ja, hier, die machen hier bald Premiere im jetzt im Herbst und so weiter, im Orpheus Erben. Genau, und ja, auf jeden Fall müssen wir da hingehen. Und da gibt es auch einen zweiten Grund, weil da gibt es auch einen richtig krassen Burgerladen.
Okay, in Neuwied,
okay. Smash-Burgerladen.
Ja,
ich richtig bin dabei. Krass. Also könnten wir mal so einen Ausflug machen nach, wie ich es auch nenne, Neuwied City.
Falls sich noch jemand gefragt hat, warum der Podcast Zwei kleine Nerds heißt. Wir reden nicht nur über die Arbeit.
Ja, wir reden dann jetzt aber auf jeden Fall jetzt ein bisschen abgeschweift. Aber
weißt du, was ich richtig gut finde? Also die Geburtstagsgeschenke auf jeden Fall. Aber weißt du, was noch?
Was noch?
Ich kann mich richtig in diesem Stuhl drehen und nichts quietscht und nichts knarrt. Das ist
Represent. Wir haben ein bisschen das Office gepimpt und haben uns einfach mal
zwei Tüstale gegönnt.
Zwei Stühle gegönnt. Auch Lust, also ist irgendwie der Tag der lustigen Stories. Ja, das war auch am selben Tag, als ich diese Figuren geschossen habe, bin ich einfach in Ikea mit Peter, Shoutout, und habe mich einfach auf alle Ikea-Stühle gesetzt. Klar, jetzt kann man sagen, wärst du lieber woanders hingegangen und so. Klar, aber ich wollte einfach jetzt Preis-Leistung, so war eigentlich okay. Auf alle gesetzt, habe ich mich für einen entschieden. Und genau der war aber dann unten an der Kasse in dieser Fundgrube, wo alles so reduziert ist.
Ja.
Und ist so krass, okay, das ist krasses Zeichen. Und habe ich da einen sehr extrem reduziert mitgenommen. Und jetzt sitzen wir auf zwei neuen Stühlen.
Nice. Richtig. Wie hieß der richtig? Eckbert? Nee.
Eine Gruppe.
Gruppspell.
Stell oder Spell oder so, ja.
Du hast noch gesagt, klingt ja fast wie Spall.
Gruppspell. Ja. Wie Spell.
Grüße an Mr. Spell.
Ja, und jetzt können wir eigentlich mal langsam loslegen mit dem Thema, oder?
Ja, unser Material ist dünn heute, deswegen mussten wir eine Viertelstunde Vorprogramm machen.
Ja, nee, heute geht es ein bisschen um Qualität, um Code-Reviews. Ein bisschen erzählen wir mal von dem, was wir gesehen haben. Wie da die Prozesse sind, vielleicht auch zum Thema Testing ein bisschen was. Genau. Wo wollen wir anfangen? Mit welchen
von diesen Unterthemen? QA und Code Review. Ja, ich würde vorschlagen, fang du doch mal an. Ich glaube, du hast heute ein bisschen mehr zu erzählen als ich.
Ja, okay, klar.
Weil dadurch, dass ich noch nicht so viele Coding-Projekte auf dem Kerbholz habe, kann ich jetzt zum Thema Code Review nicht so super viel sagen. Zum Thema QA schon mehr, aber fang du doch mal an.
Also das heißt, du sagst eigentlich, du bist ein Coding-Freelancer, aber ohne Coding-Erfahrung. Krass.
Ich habe ja gesagt, ich bin nur im Herzen bin ich Coder.
Viel Spaß, auf jeden Fall. Ja, was ich ein bisschen erzählen kann, also ich finde das Thema Code-Review sehr spannend in dem Sinne, weil es wird in jedem Projekt schon ein Stück weit anders gelebt. Ich hatte Projekte, wo einfach jeder PR so ein bisschen durchgewunken wurde. So, ist egal, wie du programmiert hast, was ein Coding-Style du hattest, ob man vielleicht bestimmte Logiksegmente hätte irgendwie verbessern können, wurde einfach alles durchgewinkt. Da wurde also, das ist halt der Worst-Case-Beispiel, wurde einfach gar nicht drauf geachtet.
Und das heißt, Management hat vorgegeben, ihr müsst Vier-Augen-Prinzip Code-Review machen.
Genau.
Und ihr hattet einfach keinen Bock und habt durchgewunken.
Und jeder, dann wurde langsam angefangen, okay, jetzt wird mal ein bisschen mehr drauf geguckt und so weiter. Aber dementsprechend sah auch die Codebase aus, weil du hast einfach deutsche Variablennamen im Code gehabt.
Okay.
Warte, jetzt ist es noch
krasser. Das habe ich aber auch schon erlebt, aber mit Absicht.
Warte, das wird aber jetzt krasser. Mit Umlauten.
Okay.
Genau, also
Das läuft doch gar nicht.
Das läuft, das ist krass. Das ist richtig
nicht
krass.
Dein Ernst.
Ja, das ist richtig krass. Das funktioniert. Und je nachdem, wie du halt auch deine IDE eingestellt hast, also bei mir, ich habe IntelliJ, hat das sofort angemeckert, ne? Also der sagt, hey, was ist hier los und so.
Ja, klar.
Aber wenn du es halt nicht eingestellt hast, dann meckert der auch nicht so, ne? Und also, aber das gut.
Ist ja völlig
und da wurde halt vieles durchgewunken, dementsprechend ist halt auch die Codequalität einfach nicht so gut und genau. Und auch also hat jetzt auch vieles so duplizierten Code gehabt und genau, Stück für Stück wurde das besser, aber initial war halt so einfach, ja, okay, super PA und so, passt und so, und weiter geht's. Und normalerweise läuft ja ein PR so, dass, also ein Pull-Request läuft ja so, du machst dann PR auf GitHub zum Beispiel, wenn das Projekt auf GitHub ist, und lädst dann Entwickler ein, meistens ein, vielleicht auch mehrere, vielleicht ist es ein komplexes Thema, und dann schauen auch mehrere rein, wenn es über mehrere ja, Bereiche geht oder Module oder so, und dann kann jeder mal ein bisschen so seinen Senf dazu abgeben, in der idealerweise, also kommentieren im Code direkt und sagen, hier, was hast du eigentlich da gemacht, was hast du dir dabei überlegt. So läuft normalerweise ein PR ab und man winkt es nicht einfach so durch. Und was richtig cool war in einem Projekt bei mir, also das ist für mich so das Paradebeispiel, also das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, da gab es sogenannte PR-Calls. Das war richtig geil.
Da habt ihr euch dann zusammengesetzt und seid gemeinsam durch den Code durch?
Genau, also wir haben uns, glaube ich, so 2-3 Mal die Woche getroffen. Und dann hat derjenige, der den Code geschrieben hat, hat das vorgestellt.
Ist ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Einzige, was Sinn macht, so richtig.
Ne? Ja, also ich habe darüber
auch nachgedacht. Du kannst halt in 5 Minuten erklären, was einen anderen Entwickler, der das Ticket nicht kennt, eine halbe, dreiviertel Stunde kostet,
locker,
sich da reinzudenken. Ne?
Ja, und es war so geil. Also die eine Person hat es vorgestellt, warum gerade so gemacht, warum so, warum hier die Datei und so weiter und so fort. Und die anderen haben das halt on the fly gechallenged. Und das war richtig cool. Also dann hast du halt direkt 3-mal Feedback bekommen, bei 4-Leute-Team zum Beispiel. 3-mal direkt Feedback. Du hast es auch nicht on the fly korrigiert, hast du nicht gemacht, und dann hast du die Kommentare dann selber zum Beispiel gemacht in GitHub oder hast es notiert und dann hast du das verbessert und dann wurde aber nochmal, dann gab es halt nochmal einen PR-Call. Ja. Bis es halt so sauber war. Genau, bis es so approved war, und da ging es sehr viel um Code-Qualität. Das war so krass. Und deswegen war der Code überhaupt nicht smelly, non-repetitive Code, Struktur war krass, aber weil halt auch so ein riesen Fokus darauf lag.
Ja, nice.
Das
hört
sich gut an. Das hat mir sehr, sehr imponiert. Das nehme ich auch jetzt immer mit so zu Kunden und erzähle es so, und die so, oh krass. Ich so, ja, es ist zeitaufwendig, es nervt vielleicht auch so, aber es bringt ja auch, also nicht nur, dass der PR gechallenged wird und das, was du geschrieben hast, sondern du hast auch einen krassen Knowledge-Transfer.
Ja, total.
Du hast
jeder kennt alle Features.
Jeder kennt alles und jeder kann überall mal rein. Der hat es schon mal gesehen gehabt. Alles ist nur beneficial, außer die Downside ist halt, okay, es kostet halt ein bisschen mehr Zeit. Ne?
Ja, am Anfang. Aber guck mal, du bist im Urlaub und irgendwie das Feature bricht zusammen und es muss gefixt werden. Und ein Kollege kennt das schon, ja, und kann direkt mit dem Fixen anfangen. Mega. Muss ich nicht erst 2-3 Stunden einarbeiten. In so einer Situation sparst du ja auch wieder Zeit. Ne?
Ja, absolut. Aber das ist halt so ein bisschen auch beim Thema, also das ist dann auch wieder ähnelt dazu zu Thema QA oder Testing. Das muss man halt auch erstmal in die Köpfe reinbringen, auch bei Kunden, finde ich immer. So ein bisschen Erziehungsarbeit.
Ja.
Diese Awareness schaffen, so dieses Bewusstsein schaffen. Hey, es dauert ein bisschen länger, auch mal initial dauert es auch mal länger, bis da alle an einen Strang ziehen. Aber hinten raus hast du einfach viel, viel mehr Vorteile, ja. Und das war eigentlich so, das ist etwas, was ich gesehen habe, wo ich dachte, deswegen ist auch geil, immer die Projekte zu wechseln, weil du siehst einfach, dass ne, das schlechte Beispiel, erkennst es dann auch, weil du es dann vergleichen kannst. Weil wenn du es ja nicht vergleichen kannst, kannst du es ja auch nicht als sehr negativ oder sehr positiv sehen oder erkennen. Und da konnte ich halt wirklich, das war jetzt Worst-Case-Beispiel und Best-Case-Beispiel.
Ja,
interessant. Das war mega.
Hier, meine Frage, es gibt ja Organisationen, die enforcen das, ne? Die gehen, was weiß ich, in Bitbucket rein und gehen in die Pull-Request-Settings und sagen, es darf nichts auf den Main oder auf den Develop gemerged werden, was nicht Minimum ein anderer Entwickler approved hat oder vielleicht noch ein PM-Mitglied oder was, ne? Dass das so richtig eine, also ne, du kannst einfach, der Merge-Button ist einfach deaktiviert, du kriegst es nicht live, wenn das nicht passiert ist. Und dann gibt es ja den anderen Ansatz, wo man sagt, okay, ne, wir enforcen das jetzt mal nicht, aber wir haben halt irgendwie, ne, wir geben uns so ein Code of Conduct oder eine Definition of Done oder wie man es nennen will und lösen das sozusagen durch Absprachen und auf organisatorischer Ebene, aber enforcen das nicht auf technischer Ebene. Wo stehst du da? Hast du eine Meinung dazu, was du besser findest?
Also ich finde das, ich kann das auch in mein Projekt war meistens der Merge-Button grau. Das heißt, er war immer deaktiviert, bis jemand aktiv approved hat. Mhm. Dementsprechend, ich finde es besser, dass da wirklich jemand erst drüber schauen muss, eventuell auch den Code zum Laufen bringen muss bei sich auf der Maschine, um zu schauen, funktioniert das auch überhaupt alles, was der Kollege gemacht hat. Und dann wird approved und dann wird erst freigegeben und dann gemerged.
Jetzt gebe ich dir mal ein fiktives Szenario. Freitag 21 Uhr, du bist motiviert, du hast Bock, du sitzt noch im Büro. Alle Kollegen sind schon nach Hause gegangen. Auf einmal klingelt das Telefon, euer wichtigster Kunde ist dran und sagt, oh Gott, hier ist gerade alles zusammengebrochen. Du musst jetzt unbedingt dieses und jenes für uns fixen. Und du weißt genau, was kaputt ist. Du kennst genau die Stelle, weil du gestern noch irgendwie gearbeitet hast. Du weißt genau, wie es passiert ist. Und du gehst jetzt rein, es ist ein Einzeiler. Du könntest das schnell fixen und den Kunden happy machen. Aber es ist niemand mehr in der Firma, der dir diesen Merge-Request approven kann. Und es geht erst Montagmittag live. Was sagst du dazu?
Das stimmt. Kann ich absolut nachvollziehen, warum man das dann an einigen Stellen dann aufweicht. Aber ich habe es halt einfach gesehen von der Erfahrung her, wenn man das aufweicht, dann hast du halt sehr, sehr viele so Szenarien, wo das dann einfach mal durchgeklickt wird und einfach immer gemerged. Dann hast du da irgendwie so smelly Code im Code. Und dann sage ich einfach, Quality geht vor Speed.
Ja gut, das ist unbestritten. Ne? Ich wollte sozusagen nur wissen, hast du jetzt sozusagen, ist dein Bild eher, okay, man muss es wirklich enforcen, weil die Leute es nicht machen sonst? Oder würdest du dich darauf verlassen, dass sowas als Absprache im Team dann eingehalten wird, selbst wenn es in Bitbucket nicht enforced wird?
Also meine Erfahrung ist...
Und dass es vielleicht nur im Notfall dann benutzt wird, ne?
Wäre natürlich in der idealen Welt besser, wenn man sich darauf verlassen kann. Ich habe halt einfach gesehen, dass dann viel einfach mal so unter der Hand gemerged wird oder so. Und dass dann irgendwie so Quatsch im Code erscheint, weil halt dann mal schnell mal gemerged wird und dann ist es live oder im Main und dann oder im Dev und dann viel Spaß, das erstmal wieder rauszukriegen. Ich bin da ein bisschen so der dahingehend bin ich da nicht so vertrauensbasierend, agil, ja, vom Mindset her ein bisschen, sondern Coder muss, vielleicht muss man das auch initial erstmal so ein bisschen heranziehen und kann es dann später so ein bisschen lockerer machen, aber vielleicht ist es auch so eine Erziehungsmaßnahme, die man so ein bisschen forcieren muss.
Das ist interessant. Also ich habe...
Du bist da lockerer, ne?
Ich habe es ganz, ganz oft genau andersrum angegangen. Ich war ja als Scrum Master oft in der Situation, dass es sozusagen mir oblag, solche Dinge mit den Entwicklern zu erarbeiten, zu besprechen. Und ich bin eigentlich immer so rangegangen, dass ich gesagt habe, wie wollt ihr denn arbeiten? Ja, das ist eure Codebase. Was erwartet ihr, dass mit einem Feature, einem Ticket, einem Pull-Request passiert, bevor der live geht, um einfach sozusagen ja nachhaltig und so zu entwickeln, wie ihr euch das vorstellt?
Ja.
Und dann hat das Team irgendwie relativ schnell selber gesagt, ja, okay, also es darf halt nichts live gehen, außer im absoluten Hotfix-Notfall.
Ja.
Das hat eigentlich immer recht gut funktioniert, das sozusagen auf Vertrauensbasis zu machen. Ja, das, also ne, klar, wenn du irgendwie einen Querulanten dabei hast, das Mist. Ne, aber ich habe damit eigentlich 95% gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute wollen sich dran halten, ist meine Erfahrung, weil sie wollen ja auch saubere PRs bekommen. Ja, ihnen wird ja selber das Leben schwer gemacht, wenn andere das umgehen, also halten sie sich auch selber dran. Ne? Also klar, ich will gar nicht, natürlich gibt es Leute, die das ausnutzen, ne, so ohne Frage. Aber ich habe eigentlich mit dem Nicht-Enforcen, also ich habe beides gehabt in Projekten, aber kann jetzt nicht sagen, dass es besonders schlechter gelaufen ist in den Projekten, wo wir es nicht enforced haben.
Ja, du bist da einfach der entspanntere Mensch, glaube ich, von uns beiden. Ich muss mir da vielleicht mal ein bisschen eine Scheibe Coolness von dir abschneiden.
Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an unserem Rollenunterschied, weil ich es ja immer aus der Scrum Master und aus dieser agilen Brille betrachtet habe und du halt aus der Entwicklerbrille eher. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Ja, es kommt, glaube ich, auch immer drauf an, wie das Team ist, weil manchmal ist es ein Haufen wie so im Kindergarten oder so. Da musst du ein bisschen die Regeln ein bisschen straffer ziehen, so ein bisschen. Und wenn das Team aber eigentlich super professionell ist, dann kannst du das auch schon mal lockerer machen. Ja. Was ich gemerkt habe, gesehen habe, ist halt, wenn, also wie du es auch schaffst, relativ einfach Qualität hochzuziehen, ist halt, wenn du halt so Linte einbaust. Mhm. Ja, also wenn die sogar eher, also nicht nur erst beim Push oder beim Merge, sondern schon beim Speichern in deiner IDE, dann hat die dasselbe Linter-Set und dann wird einfach alles mal gerade gezogen und dann hast du nicht mehr dieses, hey, warum hast du eine Leerzeile?
Ja.
Hey, warum hast du es eingerückt? Hey, da fehlt Semikolon oder so.
Das ist prinzipiell eine gute Idee, aber das habe ich also jetzt kürzlich erst auch schon mal ganz schief gehen sehen, weil nämlich zwei Entwickler, also alle waren sich prinzipiell einig, dass der Code einmal durch SonarQube laufen muss.
Ja.
Aber zwei Entwickler waren sich gar nicht einig, welches Regelset anzuwenden ist. Ne? Der eine war so ein super stringenter, pedantischer, der gesagt hat, so, ne, wir müssen hier auf jeden Fall das Maximum enforcen. Und der andere hat gesagt, jetzt red mir doch mal nicht rein hier irgendwie, wie ich meine Tabs nutze oder so. Ne? Keine Ahnung, jetzt nur als dummes Beispiel, aber
ja.
Da gibt es ja auch echt deutlich unterschiedliche Philosophien, so, ne?
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, oh, also dieses Linter-Regelset würde ich jetzt auch nicht so hart machen, sondern einfach so einen Mittelweg finden. Und dann muss vielleicht der Kollege jetzt da von dem, der da ein bisschen strenger war, vielleicht auf den anderen so zugehen und einfach einen Kompromiss und sagen, okay, wir soften das jetzt ein bisschen auf. Aber du hast ja wenigstens Linter, ne?
Ja, also ein bisschen was ist besser als gar nichts.
Genau, also Linter machen ja schon die Hälfte der Arbeit, wenn du einfach Save drückst und dann wird das super formatiert und hast immer dieselbe Formatierung in allen Dateien von allen Entwicklern. So wird auch das Onboarding erleichtert, weil normalerweise, wenn du irgendwo als Entwickler anfängst, ist die erste Frage halt so, okay, normalerweise eine der ersten Fragen ist, okay, was sind eure Coding-Standards? Mhm. Ne, wie macht ihr das und so? Du sagst, hey, hier, alles cool, hier ist der Linter, packst ihn an die IDE und viel Spaß damit. Also musst du dir keine Gedanken mehr machen. Genau. Das ist so ein bisschen so Quality-Gedanken. Hast du noch irgendwie eine lustige Story parat?
Ja, ich überlege gerade. Ja, wir müssen jetzt eigentlich noch so eine raushauen, so in einem Projekt, wo es irgendwie gar nicht gemacht wurde und so super schief gegangen ist. Ne? Kann ich eigentlich zum Thema Code Review jetzt speziell eigentlich keine Anekdote erzählen? Ich habe mal ein Projekt erlebt, wo automatisierte Tests sehr, sehr lange schleifen gelassen wurden und wie sich das ausgewirkt hat. Aber das können wir vielleicht im zweiten Part, wenn wir über die QA reden, dann nochmal ein bisschen aufgreifen.
Ja. Okay. Ja, und dann geht es dann auch das Thema, klar, Code Reviews ist das eine, wie man vielleicht auch so ein bisschen die Qualität hochhalten kann, aber QA ist das andere. Da hast du ja noch ein bisschen was.
QAnon? Nee, was war das? Achso, Quality Assurance.
Ja.
Sorry, aber ich war kurz verwirrt.
Aber was hast du da noch so?
Ja, das ist jetzt vielleicht der Part, wo ich ein bisschen mehr erzählen kann, weil ich halt also öfter als Product Owner als Entwickler gearbeitet habe und zumindest meine Auffassung von einem flüssigen Projektmanagement und von einem agilen Prozess ist, dass der Product Owner das letzte Wort hat, ne, beim Merge und beim was geht live. Also das Paradebeispiel, ne, du hast ja auch so ein bisschen erzählt, wie läuft es schlecht, wie läuft es gut, also wie stelle ich mir vor, dass es gut läuft. In einem Team haben wir wirklich so gearbeitet, also wir hatten Produktion, wir hatten Stage und Tests ein Entwickler, der fertig war mit einem Feature, klar, ne, Code Review, haben die untereinander gemacht. Und dann hatte der Entwickler die Aufgabe, das Feature auf Stage zu deployen und dann hat er das im Board in die QA-Spalte geschoben. Und das war für mich das Signal, ich gucke mir das jetzt an. Ne?
Ah.
Und dann habe ich halt wirklich losgetestet und habe so den dümmsten anzunehmenden User gespielt und habe überall, das kann ich auch ganz gut, muss ich sagen, so Systeme kaputt machen liegt mir. Ich finde die Buttons.
Das ist gut.
Ich finde die Buttons, die es kaputt machen. Das muss ja auch jemand machen, der es nicht gecodet hat. Du selber kannst es ja nicht als Entwickler. Du gehst ja immer den Weg, den du vorgesehen hast und nicht den Weg, der das Feature kaputt macht. Ja, und dann habe ich halt versucht, so gut es geht, irgendwie das Feature kaputt zu kriegen. Habe dann dokumentiert, was nicht läuft, wenn es nicht läuft. Und wenn es gelaufen ist, dann habe ich das sofort über GitHub oder was auch immer sofort in den Develop gemerged. Das hat dann nicht ein Entwickler gemacht, sondern das war dann Product Owner Verantwortlichkeit. Und dann war es tatsächlich auch so, dass ich dann, das kann natürlich sicher nicht jeder PO, ne? Es gibt ja auch POs jetzt mit einem, ich sag mal, BWL oder Produktmanagement-Background, aber da ich einen technischen Background habe, habe ich das dann halt auch gemacht. Habe dann auch entschieden, wann ich ein Release machen will, habe das so oft versucht wie möglich, habe locker zweimal die Woche, manchmal dreimal die Woche deployed, den Develop in den Main gemerged und dann hatten wir einen sehr, sehr guten Jenkins, der jetzt nicht voll automatisiert war, ne, aber der hat mir das sehr, sehr einfach gemacht, auch auf der Produktionsumgebung zu deployen. Dann habe ich aufs Knöpfchen gedrückt und dann war das Ding live. Und ich habe halt immer darauf geachtet, eine Zeit zu erwischen, wo kein Kunde jetzt online ist, aber zumindest irgendwie noch ein Entwickler im Büro ist, falls was schief geht. Ein Rollback habe ich auch selber hinbekommen, aber es gibt natürlich auch Situationen, na, wo du dann vielleicht nochmal eine Datenbankmigration machen musst, um irgendwas zu fixen, was schiefgelaufen ist.
Da hast du dir dann Hilfe reingeholt bei der Datenbankmigration dann zum Beispiel? Das sind dann meistens so Skripte?
Ja, ja, sicher.
Okay, klar. Gut, okay. Ja, aber nice, du bist ja, also das ist ja der Traum eines jeden Coders. Bist ja eigentlich du als technischer PM. Also wirklich jemand, der, also man muss ja nicht immer alles verstehen, was die Entwickler sagen, aber zumindest mal Unterschied Backend, Frontend, Funktion, Return Value, Array, List, was auch immer, dass man da so ein bisschen das Verständnis hat.
Ich habe als PO immer versucht, die Codebase so gut zu verstehen, dass ich auch, wenn wir einen Bug haben, schon mal sozusagen eine Voranalyse machen konnte.
Ja,
dass ich in die Codebase gehen kann, schon mal gucken kann, wo läuft es ungefähr schief und dem Entwickler vielleicht schon mal irgendwie einen Hint mitgeben kann, wo er suchen kann. So, das war schon immer mein Ziel. Aber wie gesagt, das erwarte ich natürlich nicht von einem PO, der jetzt irgendwie Marketing studiert hat oder so. Ne? Das ist schon klar.
Das ist auch nicht die Regel, dass der PO oder PM, wie auch immer, so einen tiefen technischen Background hat. Ist eigentlich eher die Ausnahme,
was ich so ein bisschen gesehen habe. Man nimmt halt oft in Kauf, wenn man so jemanden in die PO-Rolle steckt, dass dann so ein bisschen die Kundenseite oder die Userseite vielleicht leidet. Ich habe versucht, immer irgendwie auch da mich tief einzuarbeiten und so ein bisschen in beiden Welten zu leben. Aber ich sag mal, na klar, wenn du jetzt einen PO hast, der irgendwie BWL-Background hat, der macht natürlich noch mal viel mehr, sage ich mal, jetzt so in die Vermarktungsrichtung, in die, ne, vielleicht auch Feature-Analyse, ne, was können wir verkaufen, was können wir nicht verkaufen, was hat einen hohen Nutzen für den User, ne? was könnte das Produkt nach vorne bringen. Das habe ich dann vielleicht nicht so in der Tiefe gemacht, weil ich dann den Schwerpunkt so ein bisschen mehr auf der technischen Seite hatte. Auch immer cool, gut, das greift jetzt ein bisschen vielleicht sogar der Scrum-Folge vor, aber auch immer cool finde ich so ein Product-Owner-Tandem aus einem Product-Owner, der tief in der User-Seite drin ist und ein bisschen technisches Verständnis hat und dann einen Pendant auf der Tech-Seite, der sehr, sehr gut mit den Entwicklern technisch detailliert reden kann und auch ein Verständnis für die User-Seite hat, aber nicht genauso tief wie das technische Verständnis. Und wenn die beiden sich verstehen und gut zusammenarbeiten, das fand ich immer eine gute Sache.
Aber das hört sich ja nach purem Luxus an, sich zwei
PO's. So habe ich auch nur
in einem einzigen leisten zu können.
Ja, ne? Ja, gut, also das oft, der hat dann auch einen Vertriebler, weißt du, der ein bisschen interessiert ist, so, ne? Aber so habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gearbeitet und das habe ich danach auch nie wieder gehabt, so cool. Ja, QA, ja. Ich war so richtig schlecht, habe ich eigentlich eine QA nie erlebt. Also wir waren schon immer in der Situation, dass es einen PO gab, der sich sehr verantwortungsbewusst, damit steht es und fällt es ja, ne? Wie verantwortungsbewusst ist der PO? Du kannst ja testen, ne? Ich klicke mal rein, alle Buttons sehen gut aus, okay, abgenommen. Oder du kannst dich halt eine Stunde hinsetzen und versuchen, das System kaputt zu machen. Ja. Ne? Und mein Fokus und auch der von vielen oder allen anderen POs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, der Fokus war immer, ich will versuchen, das System kaputt zu machen. Ja, und nur so kannst du, glaube ich, eine gute QA machen. Genau, was in dem Projekt nicht so gut lief, muss man auch sagen, ist das automatisierte Testing. Also wir haben irgendwann aus Feature-Druck an einem Punkt angefangen, weder die bestehenden Selenium-Tests zu maintainen, noch neue zu schreiben. Und das hat sich irgendwann richtig gerecht, weil wir haben dann irgendwann mal beschlossen, dass wir das wieder aufräumen. Da haben wir echt ein halbes Jahr nichts anderes gemacht, außer Testinfrastruktur und Testcases. Und ja, wir hatten da auch mal so eine Idee, dass wir so ein bisschen mit Gherkin Language arbeiten.
Ja.
Dass die, ja, also nicht der PO, sondern sozusagen der Vertriebs-PO, ne, oder vielleicht sogar richtig auch Nutzer.
Dann die Tests schreiben.
Anfangen, Testprotokolle zu schreiben, dass man die direkt einchecken kann in GitHub. Das war mal so eine Idee, das hat aber nie richtig funktioniert. Die Realität war dann, ich habe dann ein Word-Dokument bekommen und habe es dann in Gherkin Language umgemodelt. Ne, also.
Und
ja, das war so ein Negativbeispiel. Aber es war lustigerweise dasselbe Projekt. Also da, so das manuelle, die manuelle QA, die war schon sehr gut, würde ich sagen, bei uns. Und das automatisierte Testing haben wir richtig schleifen lassen.
Und kennst du das, wenn dann die QA so gut ist, dass die dann Bugs findet? Das ist ja eigentlich, so soll es ja auch sein.
Ja.
Und dann schiebst du halt das Ticket zurück.
Ja, manchmal schiebe ich, also ich habe es auch 3-4 Mal.
Genau, also wie war dann auch die Reaktion der Entwickler? So waren die dann eher immer wieder genervt,
schon wieder,
so, gar keinen Bock, was hast du jetzt schon wieder gefunden?
Ja, ja, natürlich, so war die Reaktion immer, ne? Weil das ist ja, muss ja auch vorstellen, der Entwickler muss es ja dann erstmal reproduzieren. Ich habe ja dann den Bug auf Stage reproduziert. Na, dann hat er im Rechenzentrum angerufen, hat sich irgendwie einen Dump von der Stage-Umgebung produzieren lassen. Der wurde dann irgendwo aufs Laufwerk gelegt, dann hat er sich runtergeladen. Da muss er dann erstmal lokal einspielen. Da muss er versuchen, das zu reproduzieren. Da sitzt du ja nur an der Vorbereitung erstmal wieder locker eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor du überhaupt ins Debugging einsteigen kannst.
Easy.
Ne?
Easy.
Und wenn das in einem Sprint mit deinem Ticket 4-mal passiert, Frust pur natürlich, aber was soll ich machen? Ich kann ja nichts live stellen, von dem ich weiß, dass es kaputt ist. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit.
Ja klar, du musst ja im Favor der Company arbeiten. Ne? Also musst du ja
und für das die Produkt Firma,
ist, ja, klar. Genau, und das Produkt ist und nicht sagen, oh nö, heute ist Freitag, heute lassen wir mal ein bisschen.
Habe ich bestimmt auch mal gemacht, aber dann eher mit so, weiß nicht, schlechtem Wording oder kleineren, ich sag mal UI-Bugs, wo irgendwas zwar funktionierte, aber nicht so richtig schick aussah. Das habe ich sicherlich auch mal durchgewunken und habe dann ganz überrascht getan, wenn die User das gefunden haben und habe dann ein Bug-Ticket angelegt.
Und wurdest du dann auch mal, was passieren kann bei manuellen Tests, so ein bisschen Testing blind, dass du dann manche Sachen dann einfach so klick, ah, okay, ja, schon tausendmal gesehen.
Das ist auch die Gefahr von wieder von einem Product Owner, der zu technisch ist, zu gut die Codebase kennt. Klar, ist mir schon tausendmal passiert. Ich habe 1000 Sachen nicht gefunden, die man oder die ein User sofort findet, weil, ja, wir haben also in dem Projekt, wo ich jetzt gerade von erzählt habe, haben wir eine Software gebaut, die bei Theaterhäusern und Opern und so in der Buchhaltung im Einsatz war. Ne, so jemand geht natürlich nochmal ganz anders an eine Software ran, als jemand, der Informatik studiert hat. Ne, die klicken halt und die gucken, die machen und können ja auch nicht sich Gedanken machen, wie hat der Entwickler jetzt das Feature geplant.
Ne? Ja, auch.
Diese Gedanken habe ich natürlich immer mit im Hinterkopf, weil ich die generelle Systemarchitektur kenne. Da teste ich natürlich anders als ein echter User und finde dann Dinge nicht völlig klar. Ja.
Okay.
Ja. Vielleicht noch eine ganz spannende Anekdote.
Heraus.
Ja, weil also Hardware-Projekte finde ich super spannend. Da habe ich ja schon in einer anderen Folge erzählt, dass ich schon mal zwei, also so richtige Hardware-Entwicklungsprojekte gemacht habe. Und in dem einen, da gab es einen richtig coolen, elaborierten QA-Prozess. Da hatte also das QA-Team hatte sich, erstmal gab es manuelle Tests, ne, da wurde, also das Gerät war ein Lautsprecher mit eigener Firmware drauf und auch einem Sprachassistenten. Und also erstmal gab es natürlich irgendwie manuelle Tests und Testprotokolle, wo Leute halt einfach so ein Gerät zu Hause hatten, auch viel im Homeoffice so, ne? Und haben einfach Tests abgefahren auf den Geräten. Aber es wurde tatsächlich auch versucht, und das fand ich richtig cool und spannend, Tests zu automatisieren. Also das QA-Team hat sich einen kompletten riesigen Raum geblockt in dem Unternehmen und da haben die dann richtige so Automatisierungsstrecken aufgebaut, ja, weil das Gerät hatte zum Beispiel auch Touchfelder, da musst du ja so auch, ne, so Langzeittests machen, musst simulieren, dass jemand oft eine, sagen wir mal, so eine Kreisbewegung macht, um die Lautstärke rauf und runter zu drehen. Ja. Ne? Musst gucken, irgendwie, wie flüssig reagiert das, wann verschleißt das und so. Und da war also richtig Automatisierung am Start und da musst du ja, also nice. Ne, da kannst du ja nur, da brauchst du ja mechanische Komponenten ja. für, ne? Da waren dann irgendwelche Pis im Einsatz, die dann irgendwelche Roboterarme gesteuert haben und so.
Okay,
und irgendwelche Überwachungen wurden dann programmiert, ne, dass man irgendwie, also musst ja auch eine Schnittstelle für den Input schaffen, ne, weil es ist ja nicht wie in der Software. Du kannst ja nicht in einem Unit-Test einfach einen Funktions-Return-Wert überprüfen. Das geht ja programmatisch sehr einfach. Aber da steht halt einfach ein Lautsprecher vor dir, der mit dir redet. Menschliche Stimmemulation. Ja, dann brauchst du ja wieder, um automatisiert testen zu können, brauchst du ja ein Receiving End. Du brauchst ja wieder ein Mikro. Ja, und du musst dann sozusagen Krass. Die Spracheingabe wieder in Text zurück umwandeln und musst dann eine Komponente haben, die überprüft, ob jetzt die Antwort, die gekommen ist, der erwarteten Antwort entspricht. Ne? Entweder machst du das sozusagen mit Audio-Vergleich, ne? Dass du wirklich die Audiowellen nebeneinander legst und guckst, ist es die Antwort, die ich erwartet habe. Oder du passt halt den Input und machst dann Textvergleich. Also das sind echt super, super, das war alles total experimentell und viel davon war noch sehr in den Kinderschuhen, aber da sind echt coole, spannende Dinge gemacht worden, die ich so nie wieder gesehen habe. Ne? Also der Hardware-Bereich ist da nochmal eine komplett eigene Welt für sich. Ne? Das sind ja auch, also du hast ja auch ganz andere Entwicklungszyklen. Ne?
Ja, definitiv.
Hardware-Leute sagen ja auch oft so, ja, Scrum funktioniert bei uns nicht, wir können nicht in einem 3-Wochen-Sprint arbeiten. Ja, weil es dauert ja erstmal 6 Monate, bis unser Hardware-Lieferant eine neue Revision bringt. So, ne? Also der Bereich funktioniert ganz anders als reine Softwareentwicklung. Ist mega spannend.
Aber das war ja das Projekt, was auch eingestampft wurde, leider, oder?
Ist richtig, genau. Okay. Ja. Das lag meiner Meinung nach an strategischen Entscheidungen.
Gut, klar.
Das Team war mega cool. Ne? Wir waren da, also es war auch recht groß, 150 Leute und da sind aber echt ein paar kluge Köpfe dabei im Machine Learning-Bereich, aber halt auch in diesem Hardware-Bereich. Also das an dem Team lag sicher nicht, ja. Das war leider so ein bisschen die Produktidee und ein paar strategische Entscheidungen, die man irgendwie in Frage stellen kann vom Vorstand. Aber mit dem Team da hat es echt immer Spaß gemacht und hat man da einiges reißen können.
Nice. Ja, ich glaube, haben wir dann QA, Code Review, ganz leicht Testing angerissen, aber ist ja auch okay. Haben wir so alles durch so?
Ich glaube schon.
Hast du noch was auf dem Herzen?
Ich hab nichts mehr auf dem Herzen, danke dir.
Nee, dann würden wir an der Stelle Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.